Jeder, der. Man. Mich. Paschati. Sieht. Saravang. Oder Savatra. Überall. Saravang. Alles. Cha. Und. Mayi. In mir. Paschati. Sieht. Tasya, für ihn. Aham, ich. Na, nicht. Pananashyami, bin verloren. Saha, er. Cha, auch. Me, für mich. Na, und nicht. Pranashyati, ist verloren. Jemand, der mich überall sieht. Und alles in mir sieht. Ist niemals von mir getrennt. Und ich bin niemals von ihm getrennt. Erläuterung. Ein Mensch im Krishna-Bewusstsein sieht Krishna zweifellos überall. Und er sieht alles in Krishna. Es mag erscheinen, als sehe ein solcher Mensch die verschiedenen Formen der materiellen Natur als getrennte Manifestation, doch in jedem Fall ist er sich immer über Krishna bewusst, da er weiß, dass alles eine Manifestation von Krishnas Energie ist. Nichts kann ja ohne Krishna existieren. Und Krishna ist der Herr aller Dinge. Dies ist das Grundprinzip des Krishna-Bewusstseins. Krishna-Bewusstsein bedeutet, Prasadam zu essen. Oh, sorry, ich habe mich hier verlesen. Krishna-Bewusstsein bedeutet, ja, sich gut zu situieren und ein bisschen spirituelles Leben führen. Oh, sorry. Ich rutsche immer in der Zeile aus. Krishna-Bewusstsein bedeutet, sich Sorgen zu machen, wie es weitergeht. Ups. Ich glaube, ich bin inzwischen ertappt, dass ich mich hier nicht verlese, sondern einen Plan verfolge. Also, Krishna-Bewusstsein bedeutet, Liebe zu Krishna zu entwickeln, was sogar zu materieller Befreiung transzendental ist. Auf dieser Stufe, jenseits von Selbstverwirklichung, wird der Gottgeweihte mit Krishna in dem Sinne eins, dass Krishna alles für den Gottgeweihten wird und dass der Gottgeweihte von Liebe zu Krishna erfüllt wird. Also er kriegt eine Einheit, wie die Einheit von Liebenden. Dann besteht zwischen dem Herrn und dem Gottgeweihten eine sehr enge Beziehung. Wenn das Lebewesen diese Stufe erreicht, geht seine Individualität nicht verloren und die Persönlichkeit Gottes entschwindet niemals seiner Sicht. Mit Krishna zu verschmelzen wäre ja spirituelle Vernichtung. Ein Gottgeweihter nimmt ein solches Risiko nicht auf sich. In der Brahma-Sanghita heißt es: Bremanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Hridaye Shovilokayanti Yang Syama Sundaram Achintya Guna Swarupam Govindamari Purusham Tamam Vajami. Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, den derjenige Gottgeweihte, dessen Augen mit dem Balsam der Liebe gesalbt sind, immer in seiner ewigen Gestalt als Shyama Sundar im Innern seines Herzens sieht. Auf dieser Stufe entzieht sich Sri Krishna niemals der Sicht des Gottgeweihten, ebenso wie der Gottgeweihte den Herrn niemals seinen Blick entschwinden lässt. Das gleiche gilt für einen Yogi, der den Herrn als Paramatma in seinem Herzen sieht. Ein solcher Yogi wird zu einem reinen Gott geweiht und kann es nicht ertragen, auch nur einen Augenblick zu leben, ohne den Herrn in seinem Innern zu sehen. Wunderschön, wunderschön. Bitte lasst uns zusammen chanten. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Sinamine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paskachare Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Shivasari Govakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bald kommt Krishna. Nur noch einige unbedeutende Anzahl von Stunden trennt uns von seinem Erscheinen. Wer aber bringt Krishna? Krishna kommt. Krishna muss gebracht werden. Heute möchte ich über diese Frage eine Vorlesung geben und versuchen, ein paar relevante Themen zu machen. Ich glaube, ihr werdet diese Vorlesung sehr genießen können, denn es geht um wirklich ekstatische Themen. Hier in diesem Vers, den wir heute lesen, wird von einem großen Devoti gesprochen, ein Sadhu, der eine ganz bestimmte Sicht entwickelt hat. Eine Sicht, die eigentlich Krishna-Bewusstsein ist. Prabhupada sagte einmal, Krishna-Bewusstsein bedeutet, über den Wolken zu stehen. Can all of you understand Jai Gopal's English? Isn't it beautiful? Rasa Rani, can you hear from such a distance? Ach, du verstehst ja Deutsch, richtig. Richtig. Hier wird die außergewöhnliche Sicht eines Devotees beschrieben. Und wenn wir dieses hören, können wir erlauben, wie unser Herz inspiriert wird, auch einmal auf diese Sicht zu kommen oder beziehungsweise schon anzufangen, diese Sicht zu üben in unserem Leben. Solch ein Devotee ist immer inspiriert, weil er Krishna überall sieht und alles, was geschieht, mit Krishna in Verbindung sehen kann. Ich darf euch den Text noch einmal vorlesen, zum besseren Merken. Jemand, der mich überall sieht, überall, und alles in mir sieht, ist niemals von mir getrennt und ich bin niemals von ihm getrennt. So eng sind die zusammen. Wir im gegenwärtigen Augenblick haben Krishna vergessen. Dies ist ein Text, der sich auf Prabhupada bezieht. Und jetzt möchte ich euch einen Text vorlesen, der sich auf uns bezieht, die wir hier sitzen, einschließlich meiner selbst. Krishna Buli Se Jiva Anadir Bahirmukha Ateva Maya Taredeya Sansara Dukkha. Das Lebewesen hat Krishna vergessen. und schon seit unvordenklicher Zeit fühlt es sich hoffnungslos angezogen zu der materiellen Energie. Doch die materielle Energie gibt ihm keine Freuden. Sie ist eine täuschende Energie, die Freuden vortäuscht, aber eigentlich alle Arten von Leid im materiellen Dasein bereitet. Die materielle Energie täuscht Freuden vor. Wir denken, es geht uns gut. Wenn wir jemanden fragen, wie geht's dir? Wird er immer gut sagen. Außer er sagt schlecht, was sehr selten vorkommt. Meistens, wenn man einen Devoti Krishnas fragt, wie geht's? Dann muss er erstmal überlegen. Also, ja, spirituell so, physisch so, meine Vision, der geht so und so. Also der ist schon ein bisschen differenzierter. Aber die meisten Menschen, ganz gleich in welcher Situation sie finden, werden auf diese doch sehr herkömmliche Frage sagen, gut, es ist ja fast ein sozialer Gebrauch im weltlichen Leben, zu sagen, es geht auf diese Frage, es geht mir gut. Wenn du sagst schlecht, dann denkt ja, wirklich? Was ist los mit dir? Denkt jeder. Das kommt gerade aus dem Hospital raus und der fragt dich vielleicht, wie geht's dir? Und du sagst schlecht. Was ist los mit dir? Geht's? Ist irgendwas passiert? Der Grund, weswegen jeder sagt, es geht mir gut, liegt an einer Kraft der materiellen Energie. Man nennt sich bedeckend, Avaranatmika. Die materielle Energie zieht die bedingte Seele ins Vergessen herein und bedeckt es, und so dass alles scheint, als wenn es okay wäre. In einer der Puranas wird die Geschichte von Indra, dem Himmelskönig, der Somasaft trinkt, erzählt, der einen königlichen Palast hat, der ihm wirklich alle Freuden gibt. Und aufgrund eines blöden Etikettfehlers wird er verflucht und muss das Leben eines Schweines führen. Eines richtigen Flammschweines. Ihr könnt diese Schweine sehen im Bhaktivedanta Männer. Wir haben da so neuguinesische Schlammschweine, die Hängebauchschweine heißen sie. Die sind absolut geeignet, die Abfälle zu vertilgen. Die essen und essen und essen und haben einen Bauch, der bis zum Boden geht. Und sie essen diese ganzen verkommenen Speisen und sind somit eine unglaublich gute Nahrungsmittelverwertung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns auch so ein Schwein hier mal zulegen. Die sind auch absolut possierlich, haben einen gar nicht so schlechten Charakter, sind nicht sehr kommunikationsfähig, aber das gibt es ja in allen Lebensformen. Die sind ganz nett und drollig und werden deswegen da gehalten und sind absolut gut im Service, Prasadam zu verwerten. So, Indra wurde so eins. Und nachdem seine Zeit abgelaufen war auf der Erde, versuchten die Himmlischen, ihn zurückzugewinnen. Aber er fühlte sich einfach so, wie man sagt in Deutsch, sauwohl, dass er sich nicht geneigt fühlte, auf die himmlischen Planeten zurückzugehen. Stattdessen wollte er da bleiben. Schließlich sagten die Himmlischen, also das ist eine schwere Aufgabe, den von seinem Glück zu überzeugen. Und baten Brahma, das weiseste Lebewesen, zu kommen und Indra zu überzeugen, ob er nicht zurückkommen wolle. Und Brahma versuchte zu Indra zu sprechen, aber der fühlte sich, wie gesagt, so wohl, ich möchte das hier nicht nochmal wiederholen, dieses Wort, eigentlich neu, nicht so ein offensive Word, ist Eberwohl. Er war nämlich ein Eber. Und er fühlte sich so eberwohl, dass er sagte, er würde nicht zurückkommen. Er sagte Brahma, ich habe hier meine Sule und mein Trog, aus dem ich mich ernähre. Und außerdem habe ich zahlreiche Familienpflichten. Wir haben bald die Vollversammlung wieder. Und ich muss die präsidieren, also ich habe jetzt nichts, keinen Sinn für diese himmlischen Planeten. Brahma musste dann ein sehr starkes Argument gebrauchen. Er ging mit dem Beil hin und schlachtete ein Nachkommen nach dem anderen von Indra ab, bis er sich, das war ein Blutbad, bis er sich mit dem Beil Indra näherte und sagt: Bürschchen, jetzt bist du dran. Da erst, durch diesen enormen Schock, wachte Indra aus seinem Eberwohlsein aus und konnte verstehen, dass er ja gehalten wurde zum Schlachten. Es war keine Rede davon, dass er sich Eberwohl fühlte. Es war eine Täuschung. Dieses Glück täuschte ihn hinweg über diese Problematik, dass er geschlachtet werden würde und dass seine Borsten zu Zahnbürsten und so, was man da eben draus macht und gemacht will. So, dann konnte er Brahma folgen und sagen: sorry, ich mache ein bisschen eine Illusion, bitte befreie mich aus diesem Eber-Dasein, aus diesem täuschenden Dasein. Ich konnte nicht verstehen, wie diese Täuschung über mich gekommen war. Zum Leben einer bedingten Seele, die Krishna vergessen hat und ein gewöhnliches materielles Dasein führt, kommen manchmal heilsame Schocks auf. Ich denke, dass die Devotees im Krishna-Bewusstsein von diesen Schocks wissen. Vielleicht das, was sie empfanden an dem Grab ihrer Eltern, die gestorben sind. Es war ein Schock. Ich erwarte am Sonntag einen sehr nicen Menschen, der gerade unter diesem Schock steht, einen starken Verlust, und der sich sehr, sehr stark für Spiritualität jetzt interessiert in dieser Situation. Auch im Krishna-bewussten Dasein kommt es oft vor, dass Krishna in seiner Barmherzigkeit uns einen Schock schickt, der uns zum Aufwachen bringt. Krishna macht das. Yasyaham anugrinami harishyatatanam shanai. Krishna schickt dem Devotee einen Schock. Denn meistens ist es nur möglich, durch so einen Schock wirklich aufzuwachen. Ich weiß, dass viele Mütter, die gebären, wenn sie in der Geburt sind, sehr, sehr Krishna-bewusste Momente erleben. Boah, jetzt müssen wir uns wirklich anstrengen und unser Leben noch Krishna-bewusster führen als bisher, denn wir haben Verantwortung über ein Kind. Andere Schocks, die im Leben eines Devotees eintreten können, ist, ja, dass ihm ein Service vielleicht weggenommen wird. Oder der Schock festzustellen, ich bin nach so vielen Jahren und habe noch keinen Taste, keinen Geschmack. Das ist ein Schock. Was mache ich dann? Oder ein Schock findet auch statt, wenn in der Gemeinschaft von Devotees etwas nicht so genau vonstatten geht, wenn man sich es wünscht. Das ist ein Schock. Ein Devotee, der intelligent und, sagen wir mal, bemüht ist, benutzt diesen Schock, um aufzubrechen im Leben und voranzukommen im spirituellen Leben. Und fängt dann an, sich wirklich an Krishna zu wenden. Krishna, bitte erscheine in meinem Leben. Gopinath, ich bin ein großer Materialist, immer an materielle Wünsche angehaftet. Aber du bist die weiseste Person. Bitte finde du einen Weg, mich aus dieser Situation zu befreien, wo ich denke, alles ist okay so, aber wo ich spüre, das ist irgendwie die bedeckende Kraft Mayas. Ich bin eine Maya, Gopinath. Yes. Wenn ein Devotee anfängt, nach Krishna zu rufen, dann dauert es nicht lange, bis Krishna antwortet. Solange der Devotee noch nicht nach Krishna ruft, fehlt Krishna in seinem Leben. Wenn der Devotee nach so vielen anderen Dingen ruft, Oh ja, bequemes Leben. Oh ja, dies und jenes. Oh ja, so und so. Da gibt Krishna, wenn es ein, manchmal diese Dinge. Und der Devotee macht dann mehr und mehr sogar bedeckt werden durch diese Dinge. Manchmal gibt Krishna diese Dinge und der Devotee wird nicht bedeckt. Wir brauchen ja ein paar Dinge. Welches der beiden Möglichkeiten es ist, liegt daran, wie ernst der Devotee nach Krishna ruft. Aber wenn er ruft, oh, dann kommt Krishna bald entgegen, hört Krishna ihn. Doch erst dann, wenn sich ein großer Devotee bei Krishna für uns einsetzt, dann erscheint Krishna in unserem Leben. Krishna hört uns, so wie wir ernst und aufrichtig nach ihm rufen. Aber es ist immer der reine Devotee, der Krishna in unser Leben bringt. Denn Krishnas Barmherzigkeit reist durch seine Devotees. Seine Kripa Shakti hat er seinen Devotees übergeben. Wenn ein reiner Devotee Krishna bittet zu erscheinen, dann erscheint Krishna. Ihr wisst von dem Krishna Lila, Bhumi, die Personifizierung der Erde, stellte fest, dass sie von so viel Irreligiosität besetzt war, dass sie sich weinend zu Brahma wandte und mit Brahma zum Milchozean ging, um Krishnas Erscheinen zu bitten. Und dann erschien Krishna. Yes. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, wie der reine Devotee Krishna bringt. Voll und ganz. Svayam Bhagavan, die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes. Ich möchte euch bitten, mit mir eine Reise durch Raum und Zeit in die spirituelle Welt anzutreten. Ich glaube, dass ich an dieser Stelle meine beiden schlafenden Zuhörer ermutigen möchte, zuzuhören, weil es sehr schön ist. Und sie sonst reklamieren, dass ich sie nicht eingeladen habe, mitzukommen in die Reise. Bitte lasst uns Krishna in Dwaraka betrachten. Wir hören jetzt an der Beschreibung der spirituellen Welt. Es ist die Morgendämmerung. Kommt auf. Die ersten Vögel fangen an zu zwitschern. Und Krishna steht auf. Es ist die Brahma-Muhurta-Zeit, wo es weder Tag noch Nacht ist. Die Sonne kommt so langsam. Die Frauen von Krishna sind sehr betrübt darüber, denn jetzt verlässt Madhava das Ruhelager, was er mit ihnen eine ganze Nacht hindurch geteilt hat. Und sie verfluchen dieses Zwitschern der Vögel und die Morgendämmerung. Aber Krishna steht auf, geht, setzt sich an den Meditationsraum in seinem Palast und fängt an zu meditieren. Worüber meditiert Krishna wohl? Über Vrindavan, über Radharani, über sich. Aha. Krishna meditiert manchmal oft über Vrindavan. Im Traum spricht er oft über Vrindavan. Und somit ist es richtig. Aber wenn sich Krishna... Und Krishna denkt in dieser Zeit oft an Vrindavan. Aber wenn Krishna sich hinsetzt in Dwaraka, um zu meditieren, dann meditiert er über sich. Denn er ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Und man soll über die höchste Persönlichkeit Gottes am Morgen meditieren. Nachdem er das getan hat, berührt Krishna kristallklares Wasser und nimmt einen Schauer, chantet dann den Gayatri-Mantra und gibt dann Spenden an Brahmanas. Und zwar gibt er meistens Kühe. Ich habe es auch neulich gelernt. Er gibt an einen Brahmana 13.084 Kühe. Das ist eine glücksverheißende Zahl. Und wenn Amara Prabhu, der sehr vedisch eingestellt ist und ein guter Pujari ist, mal Wenn werde ich zu dir kommen und du musst mir dann 13.084 Kühe geben. Aber das ist eine glücksverheißende Zahl. Dann kommt, ich möchte euch erinnern, dass Krishna das in seinen 16.108 Palästen tut. Er tut das, was ich eben beschrieben habe. Dann kommt ein Wagen vorbei, der, wo Udava sitzt und sein Wagenlenker Daruka lenkt ihn. Das ist jeden Tag in Dwaraka. Und all die 16.108 Formen von Krishna werden zu einer Form und steigen auf diese Kutsche. Daruka sind vier Pferde. Eines dieser Pferde heißt Megapushpa. Die Wolkenblume. Das sind mal Pferdenamen. Ne? Die ziehen dann Krishna zum Versammlungshaus und da versammelt er sich. Und zuerst kommen die Scherzemacher, dass der Morgen ein bisschen heiter beginnt. Nicht? Und dann kommen die weiblichen Tänzerinnen, die mit viel Energie tanzen, dass man so in Gang kommt. Und dann kommen die Brahmanas, rezitieren Mantren und dann kommen allerlei Leute. Dann hält Krishna einen offenen Hof. Kann man das sagen? Krishna hält einen offenen Hof? Krishna hält Hof, sagt man, glaube ich, in Deutsch. Das heißt, verschiedene Regierungsangelegenheiten werden besprochen und zu einem bestimmten Zeitpunkt werden Leute aus dem Volk empfangen. Und wir möchten jetzt eines dieser Tage beleuchten, wo etwas ganz Wichtiges für unsere Vorlesung geschah. Ein Bote kam, den noch nie zuvor jemand in Dwaraka gesehen hatte. Dieser Bote gab sich aus als ein Bote von 20.000 gefangenen Königen. Diese Könige hatten sich den imperialistischen Bemühungen Jarasandras widersetzt. Jarasandra war ein so machtvoller König. Er übte sich in seiner Körperstärke, indem er mit gewaltigen Elefanten rang. Er war ein fast unüberwindbarer Kaiser, könnte man sagen, der sein Königreich ausweitete und der 20.000 Könige insgesamt erbeutet hatte und sie in einer Gebirgsfestung gefangen hielt, um sie an einem besonderen Tag einer besonderen Erweiterung Shivas als Menschenopfer darzubringen. Er wollte denen die Halsschlagader öffnen und sie dann darbringen. Und diese Königin, dem war es gelungen, einen Abgesandten loszuschicken, der nach Dwaraka ging und Krishna von dieser Situation informierte. Und da setzen wir ein heute Morgen. Heute Abend sind wir. Ich möchte euch ein bisschen vorlesen, wie sich die Könige, was die für eine Botschaft hatten. O Krishna, sagten die Könige, o unermessliche Seele, o du, der du die Furcht derjenigen zerstörst, die sich dir hingegeben haben. Obwohl wir uns eigentlich bisher getrennt von dir bewegt haben, sind wir jetzt zu dir gekommen, um Zuflucht bei dir zu suchen, weil wir Angst haben vom materiellen Dasein. Die Könige sagen denn: O Herr, uns ist klar geworden durch diesen Schock, sie sind tatsächlich geschockt worden, dass wir uns in einem leichenähnlichen Körper befinden. Und dass wir immer voller Ängste sind. Wir tragen eine Last, und diese Last ist unser relatives Glück, Könige zu sein. Aber das ist nur wie ein Traum. So haben wir das wirkliche Glück der Seele in den Wind geschlagen, welches durch selbstlosen Dienst zu dir entsteht. Wir sind so heruntergekommen, dass wir einfach nur in diesem Leben gelitten haben, unter dem Bann deiner illusorischen Energie. Seht ihr, worauf es uns drauf ankommt? Die Könige sind eingesperrt worden und sind aufgewacht worden. Wir haben bisher dieses relative Glück, dieses Eberglück genossen, als Könige zu sein. Das ist ein relatives Glück. Aber uns ist jetzt klar geworden, dass wir einfach nur im Banne deiner täuschenden Energie gestehen haben. Und sie beten dann zu Krishna mit herzerregenden Gebeten, dass Krishna kommen möge und sie befreien möge aus ihrem gefangenen Dasein. Auch wir sollten anfangen zu beten zu Krishna mit herzbewegenden Gebeten. Krishna, bitte komm in mein Dasein. Das ist die Bedeutung von Jamashtami. Jamashtami zu feiern bedeutet nicht, sich einzustellen, ein paar Festlichkeiten zu erfahren, die dort arrangiert wurden von Festivalkomiteen, sich mit etwas Beben in einen Fastentag zu stürzen, werde ich das wohl durchstehen, und dann ein paar schöne Festmomente zu haben und dann nachher schnell Prasadam zu essen und nach Hause zu fahren. Jamashtami bedeutet wirklich, zu Krishna zu beten. Bitte, erscheine in meinem Leben. Ich führe nur ein trügerisches Dasein, noch kein wirkliches Dasein. Ohne dich ist mein Dasein nur trügerisch. Hare Krishna. Das bedeutet Jamashtami. So, der Bode erzählt das so. Plötzlich klingen die Muschelhörner und Trompeten. Und am Himmel wird eine unglaubliche Persönlichkeit sichtbar. Narada Muni erscheint plötzlich am Himmel und wird sichtbar. Das sind diese großen Rishis. Er hat goldene, lange, verfilzte Haare und eine goldene Ausstrahlung. Und er ist völlig ekstatisch. Und er steht am Himmel. Wenn Narada Muni Krishna verehrt, ist er meistens noch in der Luft. Weil es für ihn sehr schwierig, sehr ungewohnt ist, den Erdplaneten mit den Füßen zu berühren. Er macht das nicht gerne. Und er weiß, Krishna versteht ihn. Das ist da. Und fängt an, seine Gebete zu Krishna darzubringen. Und das ein Gebet, ja, hier, was besonders wichtig ist. Seid ihr bereit, das Gebet von Narada Muni zu hören, oder ist es ein bisschen unpassend jetzt? Es passt, gut. Divasyaya samsarato vimokshanam. Najanato nata vahacharita lilavatarai svajasha pradipakam prajvalayatta tvam aham prapatye. Das Lebewesen, was in den Kreislauf von Geburt und Tod gefangen ist, weiß nicht, wie es befreit werden kann von dem matteren Körper, der ihm so viele Schwierigkeiten bringt. Aber du, der höchste Herr, erscheint in dieser Welt in verschiedenen persönlichen Formen. Und indem du deine Spiele ausführst, wirfst du Licht auf den Pfad der Seelen mit einer leuchtenden Fackel deines Ruhmes. Deswegen gebe ich mich dir hin. Und Prabhupada erläutert dieses Gebet von Narada Muni, das so sehr unsere Situation im materiellen Dasein beschreibt. Er sagt, in der körperlichen Auffassung des Wissens wird jeder von materiellen Wünschen herumgeführt und somit entwickelt jeder neue materielle Körper, ein nach dem anderen, in einem Kreislauf von Geburt und Tod. Weil man so vertieft ist in dieses Konzept von Dasein, nicht das materielle Dasein, weiß man nicht, wie man aus der Einsperrung in den materiellen Körper herauskommt. Aber weil du grundlose Barmherzigkeit hast, mein Herr, kommst du herunter, um deine transzendentalen Spiele auszuüben. Zu uns. Deswegen habe ich keine Alternative. Ich muss einfach meine respektvollen Ehrbietung dir darbringen. Mein lieber Herr, du bist der höchste Parabrahman und deine Spiele als gewöhnlicher Mensch sind nichts anderes als ein taktisches Mittel. Du verkleidest dich in dieser menschlichen Form wie ein Schauspieler, der etwas anderes spielt als seine eigene Identität. Und Krishna kommt auf eine Weise zu uns auf diese menschliche Ebene herunter, sodass wir uns mit ihm auseinandersetzen können, dass wir mit ihm eine Beziehung aufbauen können. Krishna kommt zu uns und führt seine Lilas aus. Narada Muni ist in Ekstase. Ihm gehen die Haare hoch und er... Narada, Krishna ist sehr gerührt über Narada Munis Erscheinen und weiß, Narada Muni will, dass er die gefangenen Könige befreit. Er fragte noch Uddhava, was er tun soll, und Uddhava, ein weiterer reiner Gottgeweihter, sagt, da war noch eine schwierige Frage, die noch gelöst werde. Yudhishthira wollte Krishna zu seinem Rajasuya-Opfer einladen, und Uddhava sagte, du mach doch beides, du tötest Jarasandha, befreist die Könige und gehst zum Rajasuya-Opfer. Und Krishna nimmt den Vorschlag von Narada Muni und Uddhava an, die Könige zu befreien. So ist es immer. Krishna wartet auf den Vorschlag eines hochstehenden Devotees, bevor er erscheint. Wisst ihr noch, wie Lord Chaitanya erschienen ist? Wer hat dort nach Lord Chaitanya gerufen? Advaita Acharya. Mit Tränen in den Augen hat er trompetenähnlich gerufen. Laut, nicht leise. Nach Krishna. Und Lord Chaitanya ist später erschienen zu Advaita Acharya und hat ihm gesagt, als du gerufen hast nach mir, war ich in Vaikuntha. Aber du hast so laut gerufen, dass mein Thron gewackelt hat. Und da musste ich ja kommen. Ja. Das sind die großen Devotees. Da muss Krishna ja kommen. Nada Hunkara heißt es. Naja, Hunkara, lautes Rufen. Die Devotees haben diese große Kraft, Krishna, den Herrgott, um es bayerisch auszudrücken, Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, zu bringen. Warum das so ist, wird im Chaitanya Charitamrita erklärt. Bhakta ama preme bandi yache hridaye bitare yahan natra pare tahan dekaya amare. Ein sehr fortgeschrittener Devotee kann mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, in seinem Herzen fesseln durch seine Liebe. Wohin auch immer solch ein Devotee schaut, er sieht nur mich und nichts anderes mehr. Das sind die Devotees, auf die Krishna besonders hört. Das sind die Devotees, die Krishna bringen können. Das sind die Devotees, die Krishna bewegen können. Wir feiern Jamashtami aufgrund dieser Devotees, die zu Krishna gekommen sind und gesagt haben, bitte komm auf die Erde. Krishna hält Hof. Diese reinen Devotees können an den Hof von Krishna kommen und ihn sagen, bitte komm. Narada Muni, Uddhava Ji. Und Srila Prabhupada. Ich möchte euch gerne ein Gedicht, das Ankunftsgedicht von Srila Prabhupada, den Marketain Bhagavat heißt es. Boro Kripa Koilo Krishna Adamea Prati Kilagia Nileheta Kore Bogati. Ich will euch nicht langweilen mit meinem sehr schlechten bengalischen Gesang und gleich sagen, Prabhupada sagt, dass bevor sein Schiff landet, mein lieber Krishna, du bist so gütig zu dieser nutzlosen Seele, aber ehrlich, ich weiß nicht, wieso du mich nach Amerika gebracht hast. Jetzt musst du mit mir machen, was du willst. Ich vermute, dass du irgendwas hier vorhast. Warum sonst solltest du mich zu solch einem abscheulichen Ort bringen? Ja, für den rein gottgeweihten ist Amerika nicht das Land der Träume, wo es schnelle Autos und schwach bekleidete Menschen gibt. Nicht? Für die rein gottgeweihten sagt er, it's a terrible place. Du machst dir was vor, sonst hast du mich zu diesem abscheulichen Ort gebracht. Jetzt begründet Prabhupada seine Gesellschaftskritik. Der größte Teil der Bevölkerung hier ist völlig bedeckt von den Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft. Sie sind völlig vertieft ins materielle Leben und glauben dabei noch, sie sind glücklich und zufrieden. Und deswegen haben sie überhaupt keinen Geschmack für die transzendentale Botschaft von Vasudev. Ich weiß nicht, wie sie in der Lage werden, das, was ich ihnen zu sagen habe, zu verstehen. Wie sollen die das verstehen? Es geht nicht rein bei denen. Und dann nimmt das Gebet, das sind die ersten drei Schlokas, eine sehr interessante Wende. Ich weiß aber, dass du durch deine grundlose Barmherzigkeit alles möglich machen kannst, weil du der absolut experte Mystiker bist. Ein mystisches Geheimnis. Du kannst das möglich machen. Alle Lebewesen sind unter die Kontrolle der illusorischen Energie gefallen, durch deinen Wunsch. Und deswegen, wenn du es willst, kannst du sie durch deinen Wunsch befreien von den Krallen der Illusion. Und jetzt kommt der letzte Schlokka, der letzte Vers, den ich euch hier vorlesen möchte, der meinen Punkt macht, dass es einen rein Gottgeweihten braucht, damit Krishna richtig voll und ganz erscheint. Er sagt, I wish, ich habe einen Wunsch. Bitte befreie sie. Wenn du den Wunsch hast, dass sie befreit werden, nur dann werden sie in der Lage sein, deine Botschaft zu verstehen. Ein Problem, was wir haben im materiellen Leben, ist, wir können uns nicht so richtig wünschen, zurück zu Krishna zu gehen auf dieser Stufe. Prabhupada hat das einmal gesagt, es gibt nur ganz wenige, die wirklich den brennenden Wunsch haben, zurück zu Krishna zu kommen. Das ist ein Problem. Wir haben nicht diesen Wunsch, weil wir so bedeckt sind von der täuschenden Energie, dass wir noch so viel vorhaben. Haus noch und ein paar Kinder wäre auch noch ganz gut. Ein bisschen Geld, damit ich hier gut durchkomme. Ein schnelles Auto. Nur eine Reise nach Indien. Diesen Wunsch, zurück in die spirituelle Welt zu kommen, zurück zu Krishna, ist uns fremd. Ich möchte das nicht glauben und ich habe das auch lange nicht geglaubt. Und er hat einmal Swami eine Geschichte erzählt von Narada Muni, der zu Krishna kommt und Krishna sagt zu Narada Muni, Narada Muni, bitte, ich sehe mich so nach den Lebewesen, bringen Sie zurück. Brauchen die kein Sadhana zu machen und keine Entsagung zu machen? Nein, sie können einfach so kommen. Oh, da wird das jetzt hier gleich voll werden. Ich gehe sofort los, sagt Narada Muni. Ah, sagte Krishna, das ist ein Problem. Das ist noch Maya. Die wollen alle glücklich werden im weiteren Leben. Glaube ich nicht, sagt Narada Muni. Krishna gibt ihm dann eine Adresse von einem Kandidaten, wo es ziemlich gut aussieht. Einem Patel. Der geht dann zu Patel und sagt, Patelji, komm mit mir zurück in die spirituelle Welt. Jetzt gleich, meinst du? Ja, jetzt kannst du zurück zu Krishna gehen. Es geht nicht in diesem physischen Körper. Du, es ist gerade ein bisschen ungünstig. Ich habe gerade geheiratet und ich muss meiner Frau doch noch ein Kind geben. Wie viel hast du da mal? Ich mache mach das und dann komme ich. Ja. Ein Jahr. Nach einer Muni kommt nach einem Jahr zurück. Oh, was willst du? Du weißt schon. Back to Godhead. Oh, das ist gerade ein bisschen ungünstig. Das Kind ist jetzt da, aber ich meine, man muss das ja noch ein bisschen begleiten, sodass es ein bisschen selbstständig wird und so. Und dann, wenn es 25 Jahre alt ist, kann es heiraten, genau. Und dann für die Mutter sorgen, genau. Die heißt der Dharma. Manu Samhita. Oh, ja, wann soll ich denn kommen? Sicherheitshalber plus minus nach 27 Jahren. Als Narada Muni nach 27 Jahren kommt und an die Tür klopft, hat ihn der Patelji erblickt und sich in den Dachstuhl geflüchtet. Stattdessen macht eine Frau und seine Frau mit hochrotem Kopf, verschwitzt vor Zorn, die Tür auf und sagt: Was bist du denn für ein Sadhu? Wenn immer du kommst, ist mein Mann völlig aus dem Häuschen. Du solltest Shanti, Frieden bringen und nicht schockieren. Als sie das Wort schockieren sagt, gibt es einen Riesenkrach. Sie laufen runter und da ist der Patelji aus dem obersten Dachstuhl so unglücklich gestürzt, dass er sich das Genick fies gebrochen hat. Er stirbt an diesem Genickbruch vor den Augen. Aber Narada Muni gibt nicht so leicht auf. Er ist dem Patelji auf der Spur. Er wartet 5 Jahre. Patelji ist sehr angehaftet an sein Zuhause und wird wiedergeboren. Nach 5 Jahren kommt Narada Muni zum Haus von Patel. Ein großer Hund liegt da, schnarcht, hat ein Ohr, wegen der Lichtverhältnisse, Dunkelheit ist besser zum Schlafen, über seine Augen gerichtet. Narada Muni nimmt das Ohr und flüstert in das Ohr herein: Can you hear me? Kannst du mich hören, Patelji? Und durch diese reine Stimme von Narada Muni geht es direkt durch die Schichten der Unwissenheit dem Patelji in die Seele. Und der Patelji sagt: Ja, was ist? Back to Godhead, du kannst jetzt gehen. Uff. Du stellst dir das immer so einfach vor, ihr unverantwortlichen, abgehobenen Sadhus, weltfremd seid ihr. Ich muss das Haus hier behüten. Verstehst du? Wachdienst. Ganz einfach. Narada Muni geht zu Krishna und sagt: Mein Herr, nur wenige wollen zurück nach Hause. Ich weiß es jetzt. Das ist die Covering Energy, die bedeckende Energie, die uns auch in der Hare Krishna Bewegung das Leben manchmal schwer macht. Es gibt hier auch nur ganz wenige, die den Wunsch haben, zurück zu Krishna zu gehen. Ganz wenige Devotees. Die anderen versuchen es und versuchen beides zu kombinieren. Ich möchte euch ein Beispiel geben von einer sehr glücklichen Begegnung. Im Chaitanya Bhagavat wird beschrieben, wie Chaitanya Mahaprabhu, welches Beispiel er gibt für uns, wie wir die Botschaften eines Sadhus, der Krishna bringen kann in unser Leben, aufnimmt. Chaitanya Mahaprabhu kommt nach Gaya und sieht dort die Fußabdrücke von Vishnu. Er sieht die Fußabdrücke Vishnus eingeprägt, sehr stark eingeprägt. Und das erste Mal zeigt er die ekstatische Gottesliebe, hier gekommen ist zu predigen. Er bricht zusammen und wurde und plötzlich kommen diese Vision. Stell dir das mal vor. Der Ganges scheint nicht mehr unten zu fließen vor dem Tempel, sondern aus den Augen, oder sondern sie kommt aus den Augen von Chaitanya Mahaprabhu und überflutet alles. Und zu diesem Zeit kommt plötzlich, verdunkelt sich der Eingang des Tempels, plötzlich steht Ishvara Puri drin. Ein großer Heiliger. Lord Chaitanya hört auf zu weinen, fängt sich und begrüßt Ishvara Puri und sagt: Jetzt ist mein Aufenthalt in Gaya vollkommen. Jetzt, wo ich dich sehe, ist die Vollkommenheit erlangt. Ein bisschen später, Lord Chaitanya geht zurück und kocht dann etwas. Und als er es essen will, erscheint Ishvara Puri vor ihm. Also hört ein Klopfen erstmal. Und Lord Chaitanya sagt: Ja, wer da? Und Ishvara Puri kommt rein. Und Lord Chaitanya sagt: Oh gut, ich habe gerade gekocht für dich. Ishvara Puri sagte: Du hast für dich gekocht. Du hast nicht gewusst, dass ich komme. Aber ich bin ein bisschen hungrig. Vielleicht kann man das teilen. Und Lord Chaitanya gibt ihm alles. Und danach sagt er zu ihm: Ishvara Puri, du bist ein Heiliger. Ich bringe dir meinen Körper, meinen Geist und meine Rede dar. Bitte befreie mich von diesem Ozean des materiellen Daseins. So begrüßt Lord Chaitanya den Ishvara Puri. Das ist das Beispiel, was Mahaprabhu uns gibt. Er ist ja schon befreit vom Ozean des materiellen Daseins. Aber er gibt uns das Beispiel von Schülerschaft. Bitte befreie mich von dem Ozean des materiellen Daseins. Ich bringe dir meinen Körper, meinen Geist, meine Gedanken und meine Rede dar. Das ist, was ich gebe. So können wir uns an Srila Prabhupada wenden, mit diesem Anliegen. Wir feiern ja nach Jamashtami Srila Prabhupadas Erscheinungstag auch. Das ist ja irgendwie so total, dass jedem das auffällt, dass da irgendwie eine Beziehung stehen zwischen Prabhupada und Krishna sein muss. Ist das zusammengelegt. Also erst Krishna, dann der reine Gottgeweihte, weil uns der reine Gottgeweihte Krishna geben kann. Nicht? Also das muss ja jeder merken, dass das also so terminlich so zusammengelegt ist von Krishna. Wir sollen uns so wenden an Prabhupada. Krishna wird am Jamashtami da sein. Aber können wir Krishna sehen mit diesen Augen? Wolfgang. Können wir Krishna empfangen in unserem Herzen mit diesen Wünschen, die in unserem Herzen sind? Das ist die Frage. Krishna ist da auf dem Altar. Alles klar. Aber ist es für uns klar? Damit Krishna wirklich in unserem Leben erscheint, muss der reine Devotee uns Krishna da rufen und bewegen. Denn die Devotees, denen das Herz blutet, das Leid von den getäuschten Seelen zu sehen. Gibt ein Lied. Krishna Setoma Krishna Dita Pada Tomara Shakati Ache Amito Kanga Krishna Krishna Bali Daita Vapache Pache. Krishna ist dein Eigentum. Krishna ist im Herzen von dir. Du kannst mir Krishna geben. Ich bin nur ein Diener. Deswegen dein Diener. Deswegen laufe ich jetzt hinter dir her und rufe einfach Krishna, Krishna. So können wir Krishna bekommen. Govinda Vishram, im Herzen der Devotees, wartet Krishna darauf, in unserem Leben zu erscheinen. Krishna sagt es sehr eindeutig im Adi Purana. Er sagt, es ist nicht so, dass jemand, der sagt, er ist mein Devotee, dass er mein Devotee ist. Jemand, der sagt, er ist der Devotee von meinem Devotee. Er ist mein Devotee. Das ist der Weg, wie Krishna uns will, uns nimmt. Wir haben alle so ein großes Glück, dass wir mit Srila Prabhupada in Kontakt gekommen sind. Und ich wünsche euch sehr die richtige Ausrichtung in eurem Leben, im Jamashtami Festival, sodass wir Krishna bekommen durch den Devotee. Dann haben wir Krishna. Hare Krishna. Shishi Radha Madan Mohan ki jai, Shishi Go Nitai ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bo. Ein ganz schönes Ende. Ich denke, weil wir jetzt so direkt am der Altar so aufgegangen ist, sollten wir auch. Wir Krishna, wir können ja was Schönes singen vor Krishna. Ich denke, wir singen einfach was Schönes vor Krishna. Vielen Dank, dass ihr dieser Vorlesung zugehört habt. Ich denke, ich hoffe, dass es etwas gab, was euch inspiriert hat und glücklich gemacht hat in eurem Herzen. Und dass wir ein schönes Jamashtami feiern. Jetzt wollen wir einfach singen.